Sie sagen, es sei doch wahrscheinlicher, dass es in der Ukraine zum Frieden kommt, wenn Selenskyj abgesetzt werden würde.
Absolut. Es gibt ja einen Bericht des amerikanischen Journalisten Seymour Hersh, der darüber berichtet, dass die Vereinigten Staaten die Absicht haben, Selenskyj sozusagen ins Exil zu schicken. Das halte ich für zutreffend. Trump will sehr schnell einen diplomatischen Erfolg erzielen. Wie hat sich die NATO in den letzten Jahren entwickelt? Ich bin darüber sehr enttäuscht. Die NATO hat dann ja auch versucht, sozusagen parallel dazu ein stabiles Verhältnis, eine strategische Partnerschaft mit Russland einzurichten. Welche Bedeutung hat eine Pufferzone, um eine direkte Konfrontation zu verhindern? Diese Frage ist im Westen nicht verstanden worden.
Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und heute freue ich mich ganz besonders, dass wir einen gern gesehenen Gast bei uns in der Sendung haben. Es ist der frühere Generalinspekteur der deutschen Bundeswehr, der ehemalige Vorsitzende des NATO-Militärausschusses, Harald Kujat. Herr Kujat, ganz herzlichen Dank, dass ich Zeit nehme. Vielleicht erste Frage gleich zu Beginn. Wie beurteilen Sie die aktuelle Lage in der Ukraine?
Sie meinen jetzt militärisch oder allgemein?
Militärisch.
Was wir sehen, ist, was wir ja schon seit einigen Monaten erkennen, dass die russischen Streitkräfte Fortschritte machen, deutliche Fortschritte, zwar sehr vorsichtig und langsam, aber doch Fortschritte. Und es sieht auch jetzt im Augenblick so aus, als würde es ihnen gelingen, dort eine Umfassung des Hauptteils der ukrainischen Streitkräfte vorzunehmen, also sozusagen einen Kessel zu bilden bei Prokhovsk. Und das würde bedeuten, dass sie im Grunde genommen die ukrainische Front an dieser Stelle zum Einsturz bringen, weil dahinter über eine große Fläche, eine große Entfernung ein Gelände ist, das nur sehr schwer oder überhaupt nicht verteidigt werden kann. Und hinzu kommt, dass Prokhovsk sozusagen eine große Bedeutung hat bei der logistischen Versorgung der gesamten ukrainischen Front, zumindest jedenfalls im Norden der ukrainischen Front. Und das wäre ein erheblicher Fortschritt. Also wir merken im Augenblick, Russland versucht, das Momentum zu nutzen, den Fortschritt, den sie haben. Wobei ich immer wieder darauf hinweise, dass es nicht primär darum geht, Gelände zu gewinnen, sondern dass den russischen Streitkräften darum geht, die ukrainischen Streitkräfte abzunutzen, sie praktisch kampfunfähig zu machen. Das ist sozusagen ein klassischer clausewitzianischer Ansatz und bedeutet ja dann, wenn die ukrainischen Verteidiger nicht mehr in der Lage sind, ihr Land zu verteidigen, dass die Russen praktisch das, was sie als Ziele, strategische Ziele angestrebt haben, sozusagen in den Schoß fällt.
Für wie gefährlich halten Sie die aktuelle Lage in der Ukraine mit Berücksichtigung des Eskalationspotenzials? Überschätzen wir die Lage, die Gefährlichkeit dieses Krieges oder wird das gemeinhin unterschätzt?
Ja, ich denke, dass es zumindest ignoriert wird. Wir haben ja gesehen, dass es in der Vergangenheit von der Ukraine mehrere Vorstöße gab, die darauf abzielt, diesen Krieg auf eine höhere Ebene zu eskalieren, nämlich auf die Ebene der beiden Großmächte, Russland und USA, und damit auch auf die Ebene Russland-NATO. Und das würde bedeuten, dass dieser Krieg ausweitet. Einige sprechen vom Dritten Weltkrieg. So weit würde ich nicht gehen, aber ein großer europäischer Krieg wäre damit nicht ausgeschlossen. Das ist aus der ukrainischen Sicht verständlich, weil die Ukraine eben nicht in der Lage ist, militärisch ihre Ziele zu erreichen. Sie braucht also nicht nur die direkte Unterstützung durch Waffenhilfe, durch Aufklärungsinformationen, durch Zieldaten und ähnliches mehr. Letzten Endes ist sie allein auch mit westlicher materieller und finanzieller Unterstützung nicht in der Lage, diesen Krieg zu gewinnen, wie es ja immer bei uns behauptet wird. Sie erinnern sich vielleicht an die Schlagworte: Die Ukraine darf den Krieg nicht gewinnen und die Ukraine darf den Krieg nicht verlieren und Russland darf ihn nicht gewinnen. Das ist alles obsolet. Das war damals schon obsolet und ist es heute auch noch. Und wir erkennen auch, dass wir hier verschiedene strategische Ansätze haben. Während Russland sich auf den Krieg in der Ukraine, auf den Sieg über die ukrainischen Streitkräfte konzentriert, hat die Ukraine immer wieder diesen Versuch gemacht, den ich eben beschrieben habe, durch Angriff auf das interkontinentalstrategische Frühwarnsystem, vor allen Dingen aber Anfang Juni auf die russischen nuklearstrategischen Bomberkräfte. Dieses war ein äußerst riskantes Manöver. Es ist im Westen hoch gelobt worden. In Wahrheit war es höchst riskant, auch für uns. Mhm. Denn diese Bomber müssen nach dem New START-Vertrag offen, schutzlos auf dem Flugfeld aufgestellt werden, damit sie durch Satelliten eben verifiziert werden können. Das heißt also, der Vertragspartner Russlands, nämlich die Vereinigten Staaten, hätten ihren Verbündeten, die Ukraine, eigentlich daran hindern müssen, diese Flugzeuge anzugreifen. Und das illustriert sehr deutlich, worum es hier eigentlich geht. Es geht also im Wesentlichen darum, um die Eskalation auf eine höhere Ebene, während die russischen Streitkräfte eben versuchen, das Momentum zu nutzen in ihren militärischen Angriff.
Wo sehen Sie derzeit den größten Sprengstoff in diesem Krieg? Wo sehen Sie die größte lauernde Gefahr für die Menschheit?
Naja, die Gefahr besteht ja seit Anfang dieses Krieges eigentlich, dass dieser Krieg in einer Weise eskaliert, konventionell eskaliert, also sich ausdehnt auf Europa. Mhm. Aber letzten Endes müssen wir immer berücksichtigen, dass wir es hier mit einer nuklearen Supermacht zu tun haben. Mhm. Und aus russischer Sicht ist ja dieser Krieg ein Stellvertreterkrieg mit den Vereinigten Staaten, mit den Europäern. Und er ist für Russland von existenzieller Bedeutung. Das ist der entscheidende Punkt. Und hier, das bedeutet im Endeffekt, dass immer das Risiko über uns schwebt, dass dieser Krieg doch nuklear eskalieren könnte. Und das würde praktisch die Vernichtung des europäischen Kontinents bedeuten.
Was bedeutet es für Russland, dass Trump jetzt Druck macht auf Moskau, sogar ein Ultimatum setzt, dass man da Friedensgespräche aufnimmt, einen Waffenstillstand? Was bedeutet dieses Ultimatum aus Washington?
Naja, zunächst mal sollte ich vielleicht sagen, dass wir hier zwei unterschiedliche Ansätze haben. Mhm. Es geht einmal um einen Waffenstillstand und dann geht es um Friedensverhandlungen. Die Ukraine verfolgt das Ziel eines unkonditionierten Waffenstillstands, während Russland sagt, wir müssen Friedensverhandlungen haben, wir müssen diesen Krieg beenden, wir müssen auch die Ursachen dieses Krieges beenden, um zu verhindern, dass dann irgendwann wieder ein neuer Krieg entsteht. Das ist ein völlig unterschiedlicher Ansatz. Und leider muss man sagen, haben die bei den ersten Gesprächen, die amerikanischen Unterhändler mit den russischen und den ukrainischen Vertretern geführt haben, da ging es noch darum, festzustellen, wie sind die Kernpositionen dieser beiden Kriegsparteien und kann man Kompromissmöglichkeiten ausloten. Aber dann haben die Amerikaner einen verhandlungstaktischen Fehler gemacht. Sie sind nämlich auf die Forderung der Ukraine eingegangen nach einem unkonditionierten Waffenstillstand, ohne diesen vorher diskret mit Russland abzustimmen, sind sie damit an die Öffentlichkeit gegangen. Mhm. Russland hat dann gesagt, wir müssen über die Modalitäten, über die Bedingungen reden. Und das ist nicht erfolgt. Sehen Sie, jetzt haben wir drei Verhandlungsrunden in Istanbul gehabt, auf Vorschlag Russlands. Und Russland hat immer angestrebt, insbesondere auch bei den letzten Gesprächen, die vor kurzem stattgefunden haben, dass beide Verhandlungspartner über die beiden Positionen sprechen, und zwar sowohl zu einem Waffenstillstand als auch zu Friedensverhandlungen. Denn beide Seiten haben ja im Juni ihre Positionen in Memoranden deutlich gemacht gegenüber der anderen Seite. Das heißt, selbst wenn es die Ukraine was ja der Fall ist, bisher nicht bereit ist, über, also an Friedensverhandlungen teilzunehmen, hätte sie zumindest bereit sein können, über die Modalitäten für einen Waffenstillstand zu reden mit Russland, so wie sie selbst ihre Position dargestellt hat und auch wie Russland sie dargestellt hat. Das ist nicht geschehen. Die Ukraine hat das abgelehnt. Sie wollte nur über einen Gefangenenaustausch sprechen und über die angeblich entführten Kinder aus der Ostukraine, mehr nicht. Und deshalb war es auch ein ganz kurzes, eine kurze Verhandlungssituation. Das Ergebnis hat zwar wieder zu einem Verhandlungsaustausch, zu einem Kriegsgefangenenaustausch geführt, aber es hat natürlich keine Ergebnisse. Es hat weder Fortschritte gebracht im Hinblick auf einen Waffenstillstand, noch hat es Fortschritte gebracht auf im Hinblick auf Friedensverhandlungen. Das muss man eben immer wieder deutlich sagen, weil in der Öffentlichkeit bei uns immer behauptet wird, Russland ist nicht zu Verhandlungen bereit. Russland ist nicht zu einem Waffenstillstand bereit. Das kann man, wenn man sich präzise diese beiden Memoranden anschaut und wenn man das Ergebnis der Verhandlungen in Istanbul damit vergleicht, so nicht aufrechterhalten. Mhm. Dass natürlich beide Seiten von Maximalpositionen ausgehen, das ist doch völlig selbstverständlich. Das ist immer so in Verhandlungen. Und es muss dann eben in den Verhandlungen ein Kompromiss erzielt werden. Das halte ich für selbstverständlich.
Wenn ich mich richtig erinnere, hatte Russland ursprünglich eine Frist von 50 Tagen gesetzt.
Ja.
Kann mich aber, glaube ich, täuschen. Hatte man, was war die Absicht, was war das Motiv hinter diesen 50 Tagen? Hat man da auf ein Etappenziel militärischer Hinsicht gehofft? Was glauben Sie?
Nein, also Trump hat ja, man muss diesen Deal, über den er gesprochen hat mit den 50 Tagen, glaube ich, etwas auflösen. Er hat verlangt, dass innerhalb von 50 Tagen ein Deal erreicht wird. Das bedeutet ein Verhandlungsergebnis. Das war die Forderung an Russland. Nun muss man zunächst mal sagen, also ein Verhandlungsergebnis können nur in Verhandlungen erzielt werden. Und von beiden Seiten muss die Bereitschaft dazu sein, ein Ergebnis zu erzielen. Das Zweite ist, er hat gedroht für den Fall, dass dies nicht eintreten sollte, mit sogenannten Sekundärsanktionen, also Zöllen in Höhe von 100% auf Staaten, die in Russland Öl und Gas einkaufen und damit den Krieg unterstützen, die Finanzierung des Krieges unterstützen. Das sind in erster Linie China, Indien und Brasilien. Wobei man betonen muss, dass natürlich die Handelsbilanz zwischen China und Russland ein enormes Defizit, zwischen China und den Vereinigten Staaten ein enormes Defizit für die Vereinigten Staaten aufweist. Im Falle Indiens ist das etwas kleiner und bei Brasilien ist sogar ein Handelsbilanzüberschuss der Vereinigten Staaten der Fall. Also ich habe nicht den Eindruck, dass dies ein wirklicher Hebel ist, der Russland veranlassen könnte, nun sofort auf diese Forderung einzugehen. Das ist bisher ja auch nicht der Fall gewesen. Es kommt natürlich auch hinzu, da ist sicherlich der Eindruck Trumps richtig, dass Russland versucht, nun das Momentum, das sich entwickelt hat, auf dem Gefechtsfeld zu nutzen, um möglichst viele seiner strategischen Ziele zu erreichen. Das dritte Element bei diesem sogenannten Deal ist, dass die Europäer nun Waffen liefern sollen zur Unterstützung der Ukraine, die, wie Trump es formulierte, 100% von ihnen finanziert werden. Dann natürlich Ersatz in den Vereinigten Staaten bestellen müssen, um ihre Defizite wieder auszugleichen. Das heißt, insbesondere Deutschland wird damit über viele Jahre eine Einschränkung der Verteidigungsfähigkeit hinnehmen müssen. Das ist ein merkwürdiger Widerspruch zu den Behauptungen, dass ein russischer Angriff in wenigen Jahren bevorsteht. Aber es ist vor allen Dingen, das hat Trump auch sehr, sehr deutlich gemacht, für die Vereinigten Staaten ein enormer finanzieller Zugewinn. So ähnlich wie es ist ja auch das Abkommen mit der Europäischen Union es ausweist. Also das sind die drei Elemente, die zu diesem Deal gehören. Jetzt hat Trump die Zeit verkürzt, das Ultimatum verkürzt auf, wie er sagte, 10 bis 12 Tage. Das wären dann der 6. beziehungsweise 8. August. Ein Leser hat mich vor kurzem darauf aufmerksam gemacht, dass diese Tage, die ja sicherlich zufällig gewählt sind, aber doch eine enorme Bedeutung haben, denn das sind die beiden Tage, an denen 1945 Atombomben über Japan abgeworfen wurden. Also das ist, wie gesagt, das ist, das hat Trump nicht bedacht dabei, aber es ist, gibt der ganzen Angelegenheit ein etwas schräges Bild, würde ich einmal sagen.
Hochinteressant finde ich, dass man jetzt seit Monaten liest, dass der Ukraine die Soldaten ausgehen würden. Stimmt das nicht? Weil offenbar wird ja immer noch gekämpft auf diesem Feld. Ist das ein Fehlalarm? Oder wie füllt eigentlich diese Armee, wie füllt der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky diese Lücken in den Streitkräften?
Ja, es ist kein Fehlalarm, es ist in der Tat so. Da kommen verschiedene Dinge zusammen. Zunächst sind zu Anfang des Krieges ja sehr viele junge Menschen, junge Männer geflüchtet aus der Ukraine. Allein in Deutschland leben ja über 100.000, wenn ich richtig informiert bin, im wehrfähigen Alter. Und also auch danach ist es ja immer wieder vorgekommen, dass sich wehrdienstfähige Männer freigekaufen konnten und dann ins Ausland gegangen sind. Hinzu kommt, dass die Ukraine erhebliche Verluste hat in den 3,5 Jahren. Dazu kommt, dass es eine große Zahl von Deserteuren gibt. Und das ist natürlich, bedeutet natürlich einen enormen Eingriff in die personelle Kampffähigkeit der ukrainischen Streitkräfte, sodass also jetzt ein neuer Versuch gemacht wird, die Zahl zu erhöhen, nämlich es sollen also auch Männer im Alter von 60 Jahren eingezogen, bis zu 60 Jahren eingezogen werden. Also man sieht, natürlich muss die Ukraine versuchen, irgendwie an Personal zu bekommen, aber wir sehen ja teilweise auch Bilder, die verstörend wirken, wenn da also Fängertrupps unterwegs sind, die Menschen auf der Straße oder in ihren Wohnungen aufgreifen und dann zum Wehrdienst, zum Kriegsdienst zwingen. Es ist eine kritische Situation, und zwar nicht nur personell. Also es ist eine personelle kritische Situation für die Ukraine. Es ist materiell eine kritische Situation. Das muss man immer wieder betonen, dass wir sehen das ja auch, dass auf dem Gefechtsfeld eine massive, starke Verteidigung ja zusammenhängend ja gar nicht mehr möglich ist, sondern die Ukraine weitgehend dazu übergegangen ist, zu dem, was wir was Verzögerungsgefecht nennen. Mhm. Und das bedeutet eben auf der anderen Seite, dass Russland sieht, die russischen Streitkräfte sehen, wir kommen voran, wir nähern uns unserem Ziel und damit ja auch die Bereitschaft, jetzt Kompromisse einzugehen, in dieser Situation nicht so besonders ausgeprägt sind.
Mhm. Könnte diese Tatsache auch dafür sprechen, dass es eine revolutionäre Art sozusagen der Kriegsführung ist in diesem Krieg, weg von den Soldaten, weg von der Manpower effektiv hin zu automatisierten Waffen, zu Waffensystemen, von denen man die ganze Zeit liest? Ist das ein in dieser Hinsicht revolutionärer Krieg, Herr Kujat?
In jedem Krieg gibt es eine Entwicklung hin zu neuen Technologien. Denken Sie an den Zweiten Weltkrieg. Da hat Deutschland Düsentriebwerke eingeführt, Raketen, V1, V2, Marschflugkörper. Das alles gab es ja schon auch im Zweiten Weltkrieg. Und auch in diesem Krieg sehen wir diese Entwicklung hin zu und neuen Technologien, und zwar auf beiden Seiten, nicht auf der Seite der Ukraine mit ihren westlichen Unterstützern und auch auf der Seite Russland. Aber das sind keine kriegsentscheidenden Entwicklungen. Das sind Entwicklungen, die die Kriegführung an sich verändern. Und zwar immer natürlich zum Vorteil desjenigen, der gerade diese neuen Entwicklungen für sich nutzen kann, sie auch in großer Zahl einsetzen kann. Aber es sind keine Veränderungen, die eine grundsätzliche Änderung der strategischen Lage zugunsten der Ukraine beispielsweise herbeiführen können. Die russische Überlegenheit ist nach wie vor überwältigend. Wir sehen das auch daran, dass eben die Ukraine ausweicht in ihrer Kriegführung, weg vom Gefechtsfeld und immer mehr auch Angriffe auf Ziele in Russland durchführt, die den Kriegsverlauf nicht ändern. Mhm. Die zwar in der Öffentlichkeit Eindruck erwecken, aber die den Kriegsverlauf nicht ändern. Sie haben keinen direkten Einfluss auf den Kriegsverlauf. Und hinzu kommen auch Terrorangriffe, wie wir gesehen haben, auf zum Beispiel auf Personenzüge in Russland oder umgekehrt auch die massenhaften Angriffe Russlands mit Drohnen und Raketen auf die ukrainischen Städte. Diese Entwicklung ist sehr, sehr deutlich, aber sie bedeutet eben nicht, dass der Kriegsverlauf in irgendeiner Weise sich ändern würde. So war es im Übrigen im Zweiten Weltkrieg auch. Mhm. Da hat Deutschland gehofft eben, dass durch diese sogenannten V-Waffen eine Änderung eintritt, dass der Düsenjäger, der eingeführt oder mehrere eingeführt worden, tatsächlich zu einer Veränderung des Luftkriegs führt. Hat es auch, diese Veränderung hat es auch gegeben, aber es hat keinen entscheidenden Durchbruch gebracht.
Was wissen Sie über künstliche Intelligenz im Krieg? Wie lange geht es noch, bis Roboter Infanteristen ersetzen?
Naja, wir sehen, dass da auch auf diesem Gebiet überall Fortschritte gemacht werden. Aber inwieweit die tatsächlich anwendbar sind oder beziehungsweise muss sagen, anwendbar werden sie werden, davon bin ich felsenfest überzeugt. Aber wann das der Fall sein wird und mit welcher Wirkung, das kann ich Ihnen nicht sagen. Dazu bin ich zu wenig Fachmann.
Und was würde dieses Patriot-System oder diese Patriot-Systeme, was würde das für den Kriegsverlauf bedeuten? Darüber spricht ja gerade die westliche Welt, zumindest über die Frage, wer es finanziert.
Naja, das Patriot-Luftabverteidigungssystem ist ein sehr wirkungsvolles System. Und es bedeutet, dass in dieser gegenwärtigen Situation, in der Russland nun schon seit einiger Zeit die Luftangriffe immer weiter verstärkt hat und die Zahl der eingesetzten Waffensysteme immer größer wird, dass der Schutz der Städte damit natürlich wesentlich verbessert wird. Und das ist der entscheidende Punkt eigentlich dabei. Aber auch hier ist das eine defensive Maßnahme zum Schutz möglicherweise auch von strategischen Objekten, insbesondere aber von Städten. Aber es ist kein flächender Schutz für das gesamte Land gegen Luftangriffe. Und auch nach wie vor wird Russland mit seinen Waffensystemen, insbesondere mit seinen Hyperschallwaffensystemen, diesen Schutzschirm durchdringen können. Also ich muss mich hier wiederholen, das ist wichtig, auch für die Bevölkerung, ein wichtiges psychologisches Signal, aber es bedeutet keine strategische Änderung der Lage.
Was auch immer wieder angesprochen wird, ist ein möglicher Europafeldzug von Russland, ein Angriff auf hypothetisch Berlin von Wladimir Putin. Was sagen Sie zu diesen Theorien, Prognosen, fast taggenau zum Teil, jahrgenau? Können Sie da Entwarnung geben? Wenn ja, warum?
Naja, Entwarnung kann ich natürlich nicht geben. Ich bin ja nicht in der Lage, die Pläne Russlands tatsächlich zu kennen. Nein, aber der entscheidende Punkt ist ein anderer. Was wir hier sehen und was immer verschiedentlich geäußert wird und die Zeiträume, die uns noch angeblich bleiben sollen bis zu einem russischen Angriff, die werden ja immer kürzer. Ich habe jetzt die letzte Angriffszeitpunkt ist 2027. Also der entscheidende Punkt ist, dass wir hier eine Diskrepanz feststellen zwischen dem, was hier in Europa von verschiedenen Seiten behauptet wird, insbesondere von Politikern, und dem, was beispielsweise die amerikanische Nachrichtendienste sagen, die ja über hervorragende Aufklärungsmöglichkeiten verfügen. Und da sehen wir, die sieben amerikanischen Nachrichtendienste, muss man sagen, geben in jedem Jahr eine Bedrohungsanalyse heraus. Und sie haben schon 2024 gesagt, dass Russland weder die Absicht noch die Fähigkeiten hat, die NATO oder amerikanische Streitkräfte oder die USA anzugreifen. Und das ist auch jetzt im März, haben die Amerikaner ihre diesjährige Bedrohungsanalyse herausgegeben. Und auch unter dieser neuen Regierung, der Regierung Trump, ist die Aussage ziemlich identisch. Und hier muss man zwei Dinge anfügen. Nicht eine Bedrohung besteht aus zwei Teilen. Und zwar erstens aus der Absicht, einen Angriff durchzuführen, und zweitens aus der Fähigkeit dazu. Das ist der entscheidende Punkt. Und der Nachweis dafür, dass Russland die Absicht hat, den sehe ich jedenfalls noch nicht erbracht. Ich tendiere zu der amerikanischen Einschätzung. Ich sehe auch nicht die Fähigkeit Russlands, einen Angriff erfolgreich gegen die NATO weder heute noch morgen durchführen zu können. Die Amerikaner sagen selbst, die russischen Streitkräfte brauchen etwa 10 Jahre, um sich gegenüber dem Ukraine-Krieg zu rekonstituieren. Das ist also ein ganz völlig anderer Zeitraum als der, über den in Europa gesprochen wird. Natürlich haben die Russen in diesem Krieg dazugelernt. Sie haben auch neue Systeme entwickelt, neue Waffen entwickelt. Aber trotzdem brauchen sie jedenfalls die Landstreitkräfte, diese Fähigkeiten. Das Zweite ist, ein Krieg zwischen Russland und der NATO würde niemals so aussehen wie der Ukraine-Krieg. Die russischen Fähigkeiten der Luftstreitkräfte und der russischen Raketenkräfte sind praktisch durch den Krieg überhaupt nicht beeinträchtigt worden. Und das ist der Raum, in dem eine solche Auseinandersetzung stattfinden würde. Und der letzte Punkt, den man auch noch erwähnen muss, es wird immer auch behauptet, dass Cyberangriffe, Desinformation und so weiter sozusagen eine Vorstufe zu einem Krieg sind, also praktisch schon den Krieg bedeuten. Die Vereinigten Staaten, und das sehe ich genauso, sehen das nicht als Vorstufe, sondern sozusagen als Nebenwirkung zu dem laufenden Ukraine-Krieg, in dem ja die Europäer ja zumindest indirekt, bisher noch, Gott sei Dank, noch indirekt beteiligt sind. Das ist also nicht eine Vorstufe dazu, sondern im Grunde genommen eine seitliche Arabeske, wenn Sie so wollen.
Von den russischen Nachrichtendiensten, vom russischen Geheimdienst habe ich unlängst gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, deswegen frage ich Sie, dass die USA und Großbritannien planen, Zelensky abzusetzen. Was halten Sie davon? Stimmt das? Ist das realistisch? Ist das Propaganda, pure Desinformation? Wie beurteilen Sie diese Nachricht?
Und es gibt ja einen Bericht des amerikanischen Journalisten Simon Hirsch, der gewöhnlich sehr gut informiert ist, der darüber berichtet, dass die Vereinigten Staaten die Absicht haben, Zelensky sozusagen ins Exil zu schicken. Und zwar geht man davon aus, so schreibt er jedenfalls, dass er sich weigern wird, aber man würde das durchsetzen. Und im Gespräch scheint der ehemalige militärische Oberbefehlshaber in der Ukraine zu sein, der General Saluschny, der jetzt im Augenblick Botschafter in London ist und von Zelensky abgesetzt wurde. Das halte ich für zutreffend, diese Information, weil die Vereinigten Staaten, auch wenn sich jetzt die Argumentation gegen Trumps gegenüber Russland deutlich verschärft hat, das hängt also natürlich mit seiner Ungeduld zusammen. Trump will sehr schnell einen diplomatischen Erfolg erzielen. Da ist auch in der Zukunft auch noch die Aussicht, den Friedensnobelpreis zu erhalten. Also das ist sehr, sehr schnell gehen. Und von russischer Seite wird bisher darauf nicht eingegangen. Aber der eigentliche Hinderungsgrund derjenige, der sozusagen Friedensverhandlungen im Wege steht bisher, ich habe das ja erläutert am Beispiel der drei letzten Verhandlungsrunde in Istanbul, das ist Zelensky. Zelensky will an der Macht bleiben, weil er weiß, dass sowohl die Vereinigten Staaten als auch Russland sagen, wenn es in zeitlicher Nähe zu einem Verhandlungsergebnis muss es Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in der Ukraine gehen. Also Zelensky wird nicht länger akzeptiert. Übrigens hat Trump schon im April gesagt, sich darüber beklagt, dass Zelensky seinen Friedensplan sabotiert. Und das ist auch mein Eindruck, dass es mit Zelensky auf jeden Fall in der vorhersehbaren Zukunft keine Einigung geben wird. Das, was Sie jetzt berichtet haben, das ist offensichtlich eine Information eines russischen Nachrichtendienstes. Und ich erkenne schon da an den beiden Personen, ukrainischen Personen, mit denen angeblich gesprochen wurde, dass das sehr wahrscheinlich Propaganda ist, Desinformation, Desinformatia, wie die Russen sagen. Es ging nämlich um Herrn Yermak und Budanowski, glaube ich, heißt er, der Leiter des ukrainischen Nachrichtendienstes. Das halte ich für wenig wahrscheinlich, dass die Vereinigten Staaten oder irgendein westlicher Staat bereit ist, diesen beiden Herren zuzusichern, dass sie auch nach Absetzung Zelenskys unter Saluschny weiter im Amt bleiben. Das können sie auch gar nicht. Also insofern nehmen sie das nicht für bare Münze.
Aber ich rezitiere, Sie sagen, es sei doch unter dem Strich wahrscheinlicher, dass es in der Ukraine zum Frieden kommt, zu einem Friedensschluss mit Russland, wenn Zelensky abgesetzt werden würde.
Absolut. Absolut. Ja. Ich halte, natürlich muss man sehen, dass auch die russische Position schwierig ist zu realisieren für die Ukraine, aber in Verhandlungen ist das lösbar. Während es auf der ukrainischen Seite um eine Position gibt, die in erster Linie dazu dient, Zelensky weiter im Amt zu halten. Und wie gesagt, der ursprüngliche amerikanische Friedensplan, mit dem Trump angetreten ist, sah bereits vor, dass es im zeitlichen Zusammenhang mit einem Verhandlungsergebnis es dann Präsidentschafts- und Parlamentswahlen geben wird, was bedeutet, dass Zelensky nicht mehr im Amt wäre danach. Und der russische Präsident Putin hat gesagt, er betrachte Zelensky als illegitimen Präsidenten. Ähnlich hat sich auch Trump geäußert, nicht? Er hat ihn ja sogar als Diktator bezeichnet, mit dem man keinen internationalen Vertrag abschließen kann. Also hier gibt es eine gewisse Übereinstimmung auch zwischen den Positionen Russlands und den Positionen der Vereinigten Staaten, jedenfalls so, wie sie im ursprünglichen Friedensplan Trumps enthalten waren. Wie überhaupt die Übereinstimmung, wenn Sie die Positionen vergleichen, beispielsweise in den Memoranden von Juni, russische Position zu Waffenstillstand und Friedensverhandlungen, dann sehen Sie, dass die Bedingungen Russlands zu den Friedensverhandlungen in den elementaren Teilen mit der ursprünglichen Position der Vereinigten Staaten übereinstimmen. Also keine NATO-Mitgliedschaft, keine fremden Truppen auf ukrainischem Territorium, neutraler Status, so wie es im Übrigen von der Verfassung verlangt wird, und Abtretung von Gebieten an Russland. Das war die amerikanische Position. Also hier gibt es durchaus Elemente, nicht in allem, nicht in allem, aber in einigen Punkten, in einigen wichtigen Punkten Elemente der Übereinstimmung.
Mit was für Gefühlen beobachten Sie derzeit die NATO, die in den Fokus gerückt ist durch den Gipfel in Den Haag beispielsweise? Da hat man dieses 5%-Ziel mehr oder weniger einstimmig beschlossen. Dann kam dieses Kaliningrad in den Fokus, eine russische Enklave zwischen Polen und Litauen, glaube ich, wo man eine Osterweiterung sozusagen plant. Mit was für Gefühlen verfolgen Sie die Berichterstattung rund um die NATO, die Strategie? Wie schätzen Sie die NATO ein?
Ja, lassen Sie mich zunächst mal zu dieser Kaliningrad- oder Königsberg-Aussage sagen. Das ist ja keine Aussage eines NATO-Befehlshabers, sondern das ist die Aussage eines amerikanischen Befehlshabers, dem Befehlshaber des amerikanischen Heeres in Europa. Ich halte das für eine Strategie aus der Froschperspektive. Hier werden also die entscheidenden strategischen Aspekte überhaupt nicht betrachtet. Und ich glaube, das hat in Moskau keine Besorgnis ausgelöst, eher Heiterkeit. Allein die Tatsache, dass weder in Moskau dazu Stellung genommen wurde, noch in den Vereinigten Staaten, zeigt ja die Bedeutung dieser Aussage. Mhm. Also das können wir, glaube ich, ad acta legen. Das Zweite ist die Frage, wie hat sich die NATO in den letzten Jahren entwickelt? Und da muss ich sagen, ich bin darüber sehr enttäuscht, weil ich habe viele Jahre in der NATO verbracht, in sehr unterschiedlichen Positionen. Und die NATO war und ist auch für die Zukunft wichtig für uns, für die europäische Sicherheit, auch für eine europäische Friedens- und Sicherheitsordnung. Das ist meine feste Überzeugung. Allerdings muss die NATO auch Rücksicht nehmen auf die geostrategische Lage, wie sie sich in den letzten Jahren entwickelt hat. Und das bedeutet eben, dass die NATO durch die Ausweitung, die wir vorgenommen haben, die ich auch in der Anfangszeit für völlig richtig gehalten habe. Man muss das einfach so sehen. Ich habe ja selbst die Beitrittsverhandlungen mit Polen, Tschechien und mit Ungarn geführt. Und es war deutlich eben, dass diese Staaten die Chance nutzen wollten. Es öffnete sich sozusagen ein Fenster nach Westen. Und sie wollten eben diese Chance nutzen, weil niemand wusste zu diesem Zeitpunkt, wie lange dieses Fenster geöffnet bleiben würde. Und die NATO hat dann ja auch versucht, sozusagen parallel dazu ein stabiles Verhältnis, wir nannten das sogar eine strategische Partnerschaft mit Russland einzurichten, um hier eine Balance zu schaffen zwischen diesem berechtigten Wunsch dieser Staaten, der NATO beizutreten, und aber einem stabilen Verhältnis zu Russland, eine strategische Partnerschaft. Und die Zusammenarbeit war ja in den 90er Jahren zwischen der NATO und Russland ausgezeichnet. Es wird immer wieder vergessen. Wir hatten eine enge politische Abstimmung zwischen der NATO und Russland und wir hatten eine sehr intensive militärische Zusammenarbeit zwischen der NATO und Russland. Ich erinnere nur daran, dass wir Russland sehr geholfen haben nach dem Untergang der Kursk, dass wir gemeinsam Übungen durchgeführt haben. Es wird auch immer wieder vergessen, dass Russland russische Streitkräfte einem NATO-Befehlshaber unterstellt hat für einen Einsatz im Kosovo. Und die Zusammenarbeit war ausgezeichnet. Das kann man nicht anders sagen. Aber es trat dann eben eine Entwicklung ein. Ich will das jetzt nicht im Einzelnen wiederholen. Mhm. 2002 mit der Kündigung des ABM-Abkommens, was für das strategische Gleichgewicht zwischen Russland und den USA extrem wichtig war. Kündigung des INF-Vertrages, der für Europa von enormer Bedeutung war, und vieles andere mehr, was das Verhältnis völlig verändert hat. Vor allen Dingen ist die Frage, welche Bedeutung hat eine Pufferzone zwischen Russland und der NATO, um eine direkte Konfrontation zu verhindern? Diese Frage ist im Westen nicht verstanden worden, obwohl sie bereits seit Mitte der 90er Jahre immer wieder geäußert wurde. Also mir gegenüber beispielsweise hat das sehr ausführlich einmal 1997 der damalige russische Generalstabschef Quaschnin bei einem Besuch im NATO-Hauptquartier erklärt. Diese Frage bekam natürlich nach der NATO-Erweiterung größere Bedeutung im Hinblick auf die Ukraine. Und mit der Entscheidung 2008 oder mit dem Versuch zumindest, die Ukraine in die NATO zu holen, ebenso wie Georgien, hat die NATO deutlich gemacht, dass sie diese Pufferzone nicht will. Und das ist einer der entscheidenden Punkte. Das zweite ist, die NATO ist ein nordatlantisches Verteidigungsbündnis. Das sagt Ihr Vertrag, der Nordatlantikvertrag, sehr genau. Und was wir in den letzten Jahren gesehen haben, ist der Versuch, die NATO auch in eine Allianz zwischen den Vereinigten Staaten und amerikanischen Partnern in Asien, also Neuseeland, Japan, Australien, einzubinden für den Fall, dass es dort zu einem Krieg mit China käme. Das ist ein äußerst riskantes Manöver, das wir eingehen. Also, um es auf einen Punkt zu bringen, ich halte von dieser Entwicklung der NATO unter den drei letzten Generalsekretären sehr, sehr wenig. Und ich bedauere es sehr, dass die Allianzmitgliedstaaten, insbesondere auch Deutschland hat ja immer, war ja immer eine wichtige Stimme, sich dieser Entwicklung, dieser negativen Entwicklung nicht entgegengestellt zu haben.
Aber
fragen Sie ruhig.
Wenn ich Sie richtig verstehe, dann war das, so wie Sie das erlebt haben, war ein Gleichgewicht, ein Frieden nur mit und nicht gegen Russland möglich.
Naja, ich bin überhaupt ein Anhänger einer Strategie des Gleichgewichts. Ich bin ja ein Helmut Schmidt-Schüler. Natürlich, Helmut Schmidt hat gesagt, ein militärisches Gleichgewicht der Kräfte ist eine notwendige Voraussetzung für Frieden. Warum? Weil keine der beiden Seiten sozusagen bereit ist, die Herausforderung anzunehmen, einen Angriff auf die gleich starke andere Seite vorzunehmen. Deshalb bin ich auch dafür, dass wir ein solches Gleichgewicht herstellen. Insbesondere auch gerade für die Bundeswehr, die 2011 sozusagen die Fähigkeit zur Landes- und Bündnisverteidigung völlig genommen wurde. Das muss wiederhergestellt werden. Also, das ist wichtig. Aber Helmut Schmidt sagt noch ein weiteres. Dieses militärische Gleichgewicht ist zwar eine notwendige, wie ich es eben schon zitiert habe, Voraussetzung, ist aber keine hinreichende Voraussetzung. Für eine hinreichende Voraussetzung ist es notwendig, dass man mit der anderen Seite im Gespräch bleibt, dass man ihre Interessen, ihre Ziele erkennt, dass man sie besser einschätzen kann, dass man Rüstungskontrolle und Abrüstung vornimmt, um dieses Gleichgewicht auf einem möglichst niedrigen Niveau zu etablieren und dass man auch versteht, was auf der anderen Seite gedacht wird und welche Ziele verfolgt werden. Das ist der ganz entscheidende Punkt dabei. Helmut Schmidt nannte das die Vorhersehbarkeit des politischen Handelns. Und jetzt nehme ich noch mal Ihre Frage auf, die Sie vorher gestellt haben. Haben die Russen eine Angriffsabsicht auf Europa, auf die NATO? Sehen Sie, das ist die Frage der Vorhersehbarkeit des Handels. Wir müssen in der Lage sein, diese Frage zu beantworten, konkret zu beantworten. Die kann man nur, indem man diplomatische Verbindungen aufrechterhält, indem man miteinander spricht. Gerade in solchen schwierigen Situationen, wenn es um Krieg oder Frieden geht, wenn es um Konflikte geht, ist das noch wichtiger als zu anderen Zeiten, wenn man ein positives Verhältnis hat. Und wir haben ja, das will ich noch als Letztes sagen, wir haben ja genau dieses Instrumentarium geschaffen für den Fall, zu einer Zeit, als das Verhältnis zwischen der NATO und Russland sehr gut war. sehr verständnisvoll war, haben wir ein Instrumentarium geschaffen für den Fall, dass sich die Dinge zum Negativen verändern, nämlich mit dem NATO-Russland-Rat und mit der NATO-Russland-Grundakte, in der die Mechanismen enthalten sind, die sicherstellen sollen, dass es zu einem Meinungsaustausch kommt, dass wir urteilsfähig werden über die andere Seite und dass wir in der Lage sind, Konflikte zu beseitigen, im Entstehen zu beseitigen, dass wir also ein Feuer austreten können, bevor es zu einem Flächenbrand wird. Das alles haben wir aufgegeben. Und das ist ein Vorwurf, den ich der NATO mache, also nicht der NATO, muss ich jetzt präzise sagen, den ich den Mitgliedstaaten der Nordatlantischen Allianz mache. Denn entscheidend sind die Mitgliedstaaten, nicht die Bürokraten, die sozusagen die tägliche Arbeit verwalten.
Und wer ist aus Ihrer Sicht der Helmut Schmidt der Gegenwart? Sie haben unlängst das Zitat geschrieben oder gesagt, Trump stimmt mich hoffnungsvoll. Ist er der Brückenbauer, der Helmut Schmidt der aktuellen Zeit? Sehen Sie jemand anderes, der da einen diplomatischen Weg einschlägt zu Russland?
Nein, das ist nicht Trump ist das auf keinen Fall. Trump ist viel zu erratisch, viel zu unberechenbar. Sehen Sie, gerade dieser Punkt, wiederhole mich hier jetzt, der Vorhersehbarkeit des politischen Handelns, den können Sie bei Trump nicht erkennen. Mhm. Das ist überhaupt nicht der Fall. Er stimmt mich hoffnungsvoll, weil er der Einzige ist, der versucht, diesen Krieg zu beenden. Das ist der entscheidende Punkt, dass das nicht so, dass das hakt über an allen Ecken und Enden. Das muss ich leider eingestehen, ja. Und dazu trägt eben seine, sagen wir, unkonventionelle und erratische Art natürlich mit dabei. Aber die Europäer haben 3,5 Jahre nicht einen einzigen Fortstoß unternommen, um diesen Krieg zu beenden, der auf dem europäischen Kontinent stattfindet. Und einer, der das versucht hat zumindest, der ungarische Ministerpräsident Orban, der noch dazu als Ratspräsident damals, der versucht hat, dort sozusagen die Europäische Union aus der Sackgasse zu führen, in die sie sich begeben hat in diesem Krieg, der wurde aufs Heftigste kritisiert. Also, insofern ist natürlich, wenn Sie das vergleichen, relativ der Trump mit seinem Ansatz für einen Friedensplan und seinem Ziel auch, diesen Krieg zu beenden, ein Leuchtturm in der politischen Landschaft im Vergleich zu den europäischen Politikern.
Wie optimistisch schauen Sie jetzt in die Zukunft auf eine Friedenslösung, auf überhaupt Gespräche zwischen Russland, der Ukraine, dem Westen? Wie blicken Sie in die Zukunft?
Also ich denke, dass die verschiedenen Fäden zusammenlaufen im September. Das eine ist natürlich der Druck, den Trump aufbaut. Das andere sind die Fortschritte, die militärischen Fortschritte, die Russland erzielt, die dann auch dafür sorgen, dass Russland dann irgendwann einmal sagt, okay, es reicht jetzt, ja. Mhm. Hinzu kommt, dass die Bedingungen für den Krieg in der Ukraine ab Mitte September deutlich schwieriger werden. Dann ist der Boden dann aufgeweicht durch Regen und die Witterung erlaubt nicht mehr diese operativen Manöver, wie sie im Augenblick stattfinden. Und der entscheidende Punkt ist, es gibt sozusagen Licht am Ende des Tunnels. Ob es tatsächlich dann sich so erfüllt, wie ich das hoffe, weiß ich nicht. Aber der chinesische Staatspräsident Xi Jinping hat sowohl Putin als auch Trump für den 3. September nach Peking eingeladen. Das ist der 80. Jahrestag Kriegsbeendigung und gibt eine große Militärparade. Sollten die drei, also Putin hat dieses Angebot, diese Einladung angenommen. Trump hat vor einer Woche etwa erklärt, es könnte wohl zu einer Begegnung mit Xi Jinping kommen, also in der üblichen Art, sage ich jetzt einmal. Also für den Fall, dass tatsächlich diese drei Präsidenten sich treffen dort, bei einem solchen Treffen stehen immer die Präsidenten wie diese drei unter dem Druck, etwas Positives produzieren zu müssen. Also wenn sie zumindest als das Ergebnis produzieren, dass jetzt wirklich beide Verhandlungspartner an den Tisch kommen und tatsächlich über eine Beendigung des Krieges, vielleicht auch im Vorfeld über einen Waffenstillstand, jedenfalls über die Modalitäten eines Waffenstillstands, damit er auch Bestand hat, verhandeln, dann wäre das schon ein erheblicher Fortschritt. Also lassen Sie uns hoffen.
Und wie wahrscheinlich halten Sie das, dass die überhaupt zusammentreffen? Ist das Wunschdenken? Ist das quasi realistisch?
Also wissen wir, dass Putin und Xi Jinping zusammentreffen. Aber ob Trump tatsächlich dorthin fährt, weiß ich nicht. Ich würde eher vermuten, ja. Weil Trump nach meinem Eindruck tatsächlich versucht, auch das sicherheitspolitische Verhältnis mit China zu stabilisieren. Und das würde eben bei dieser Gelegenheit sozusagen mitgeschehen. Insofern halte ich das durchaus für möglich. Und natürlich müssen wir auch immer, darauf weise ich immer gerne hin, China hat ja mehrfach sehr positive Ansätze, Vorschläge gemacht für Friedensverhandlungen. In einem Fall sogar zusammen mit Brasilien einen 6-Punkte-Plan. Und Putin hat diese Ansätze durchaus als vernünftige Basis für Verhandlungen bezeichnet. Er ist also insofern auch im Wort. Also China hat immer eine positive Rolle gespielt. Und für den Fall, dass es zu dieser Begegnung kommt, würde China sozusagen die entscheidende Rolle übernehmen, damit es tatsächlich zu dem kommt, was wir alle hoffen, dass dieser furchtbare Krieg endlich zu Ende geht.
Wunderbares Schlusswort, Herr Kuja. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.